Ihr dürft gerne Platz nehmen. Die letzten drei, die es ausgehalten haben, Maschinen, wie sie im Buche stehen. Okay, ich darf heute predigen. Es freut mich sehr, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich stelle mich mal hier hin, dass ich euch sehen kann. Ihr seht super aus, Leute. Also ich muss sagen, wenn ich von hier, also wirklich schön, ja auf jeden Fall. Liebe Leute, wir werden heute über Lukas 15 sprechen. Lukas 15, da sind drei Gleichnisse, die relativ bekannt sind. Und zwar das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Und wir wollen uns heute diese wohlbekannten und oft gepredigten Gleichnisse anschauen, aber, wie ich doch hoffe, eine neue Perspektive auf diese Gleichnisse bekommen. Vielleicht so, wie wir sie noch nicht gehört haben. Also bitte ich euch, heute gut aufzupassen, ja? Bleibt bei mir, sei nicht beleidigt, okay? Ich werde ein paar Sachen sagen, ich warne euch jetzt schon. Ich werde ein paar Sachen sagen und bleibt dabei, okay? Amen. Amen? Okay, weil sonst macht es ja keinen Spaß, oder? Wenn wir alles schon wissen und nachher gehen wir heim und sagen, ich habe nichts gelernt. Oder vielleicht doch. Okay, und zwar schauen wir uns dieses Kapitel an, was Jesus in diesem Kapitel sagt und fokussieren uns auf die Pharisäer. Denn wir wissen, dass als Jesus diese Gleichnisse gesagt hat, da war er mit Zöllnern und Sündern, aber es waren auch Pharisäer da. Das heißt, die Leute, die zugehört haben, waren auch Pharisäer. Und jetzt wollen wir mal schauen, vielleicht wie sie diese Gleichnisse verstanden hätten. Also, komm, wir steigen einfach gleich ein. Lukas 15, die Verse 1 bis 3. Lukas 15, die Verse 1 bis 3. Da steht, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber sprach dieses Gleichnis zu ihnen und sagte, die Situation, Jesus verbringt Zeit mit Menschen, die ein schlechtes Leben führen. Okay, wir lesen hier, es sind Zöllner, es sind Sünder. Er verbringt Zeit mit ihnen, er liebt sie. Ja? Er erzählt ihnen von Gott. Und er ruft sie zur Umkehr. Bis zu diesem Punkt sollte es eigentlich auch für die Pharisäer kein Problem geben. Ja? Wir haben ja gelesen, dass sie murrten. Warum haben sie gemurrt? Was war das Problem? An sich ist ja das Rufen von Sündern zurück kein Problem. Die Pharisäer haben ja, wie wir wissen, die Tora sehr genau eingehalten. Ja? In der Tora gab es auch Teile, wo man sich zum Beispiel um die Armen kümmern sollte. Ja? Das haben die Pharisäer sicherlich auch getan. Und außerdem wollten die Pharisäer auch, dass alle Israeliten, die ein schlechtes Leben geführt haben, wieder zurückkommen, zurück zu ihnen kommen, zurück in das Gesetz kommen. Die wollten quasi auch, dass die Leute sich bekehren. Als ich beispielsweise mit der Debbie vor einigen Jahren, Debbie meiner Frau, vor einigen Jahren in Israel war, da waren wir am Nachmittag vor dem Sabbat waren wir in Jerusalem unterwegs mit Paul Schmidtgall, ja, und haben da verschiedene Sachen angeschaut. Auf jeden Fall waren wir dann da auf so einem Marktplatz und plötzlich, ihr werdet es mir nicht glauben, ja, kommt ein offensichtlich orthodoxer Jude auf mich zu. Hut, Locken, kommt auf mich zu, schnappt meine Hand und fängt an, mich also mit mir auf Hebräisch zu sprechen und er bindet mir einen Lederriemen um die Hand. Ich bin so, I'm not Jewish? Entgeistert schaut er mich an, nimmt den Lederriemen weg, läuft weiter zur nächsten Person. Was ist passiert? Ja? Das war ein Evangelist sozusagen, der orthodoxen Juden, der dort am Tag, am Nachmittag vor dem Sabbat angefangen hat mit Leuten, die auch Juden sind. Er dachte, ich wäre ein Jude. Dachte, Also die gehen dann dahin und versuchen, die Juden, die vielleicht weggekommen sind vom jüdischen Glauben, ich sehe offensichtlich nicht nur aus wie ein Jude, sondern auch wie ein vom Glauben abgekommener, und die versuchen sie zurück in den Glauben zu bringen. Sie evangelisieren, und wie machen sie das? Indem sie das Schema Israel mit ihnen sagen. Mensch, wenn ich das gewusst hätte, als Christen sagen wir ja auch, höre, O Israel, der Herr unser Gott ist ein Gott. Das wäre überhaupt gar kein Problem für uns, hätte ich es nur gewusst und könnte ich nur Hebräisch. Das wäre vielleicht cool gewesen. Aber auf jeden Fall, damals war es schon so, dass die Pharisäer wollten, dass Leute zurückkommen. Bis heute ist es so, dass die treuen orthodoxen Juden wollen, dass Menschen zurückkommen in den Glauben. Also, was war dann das Problem? Schauen wir mal, was wir über die Pharisäer lernen können, wenn wir die drei Gleichnisse anschauen, die Jesus dann sagt. Was offenbaren diese drei Gleichnisse über die Pharisäer? Genau, drei Geschichten, die drei verschiedene Situationen anschauen, aber doch im Kern das gleiche aussagen. Okay? Geschichte Nummer 1, das verlorene Schaf. Wir lesen einfach weiter mit Vers 4. Also Jesus sagte, Jesus hörte sie murren und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Was passiert hier? Das Schaf geht verloren. Der Hirte verfolgt das Schaf. Ja? Er geht dem Schaf hinterher. Das Schaf kehrt nicht um und geht zurück. Ja? Das Schaf tut keine Buße. Kann es vielleicht auch nicht, weil es ein Schaf ist. Aber genau so ist es auch mit vielen, vielen Menschen. Viele Menschen da draußen sind so verblendet, so gefesselt, so gebunden von der Sünde, dass sie nicht von alleine Buße tun können. Ja, es ist ihnen unmöglich, selbst Buße zu tun. Die würden niemals von alleine einen Fuß in eine Kirche oder in eine Gemeinde setzen. Was macht Jesus? Er geht in die Wüste und er sucht das Schaf. Er geht dem Schaf hinterher. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das verlorene Schaf, das nicht von alleine zurückkommen kann, wird von Jesus gesucht, gefunden, geschnappt und zurückgetragen. Was lernen wir hier über die Pharisäer? Wenn das verlorene Schaf, ja, das Schaf, das weggegangen ist, einen Sünder repräsentieren soll, denn wir haben ja hier Jesus, der erzählt diese Gleichnisse und er erzählt sie einmal den Leuten, die als Sünder und Zöllner und Sünder bezeichnet werden. Okay? Und hier gibt es dann noch die Pharisäer. Also die beiden hören zu. Okay? Das eine Schaf, offensichtlich die Sünder. Ja, die sind weggegangen. Mit wem identifiziert sich dann der Pharisäer? Mit wem identifiziert sich dann der Pharisäer? Mit der Herde, ganz genau, perfekt. Den 99 Schafen, logischerweise, denn die 99 sind offensichtlich die Nicht-Sünder. Das sind die, die im Volk geblieben sind, in der Herde geblieben sind. Die halten das Gesetz, die bleiben schön zu Hause, da wo es kuschelig und warm ist, die machen soweit alles richtig. Nur mal so eine Nebenfrage. Warum sind eigentlich die Schafe in der Wüste? Interessant. Ich meine, immerhin erzählt Jesus hier keine wahre Geschichte, sondern er erzählt ein frei erfundenes Gleichnis. Eine Geschichte, bei der er selbst entscheiden kann, welche Details er sagt und welche Details er nicht sagt. Jedes Detail, das er sagt, hat eine Bedeutung. Warum sind die in der Wüste? Es ist ein seltsames Detail. Wenn es einfach nur so sinnlos reingestreut wäre, wäre es irgendwie komisch. Er lässt das Volk, die 99 Schafe, in der Wüste. In der Wüste. Okay, ich sehe die Lampen noch nicht ganz aufgehen. Versucht euch mal reinzuversetzen in den Pharisäer der damaligen Zeit. Der Pharisäer, ein Schriftgelehrter, der kann das ganze Alte Testament auswendig oder so ähnlich. Er kennt die ganzen Geschichten. Er war auch in der Kinderstunde, so wie du und ich. Also, denken wir mal zurück. Wann war das Volk Israel zum letzten Mal in der Wüste? Der Wüste. Wann war das Volk Israel in der Wüste? Komm, jemand, bitte. Wie bitte? Weiß jemand, wann sie in der Wüste waren? Beim Auszug, dankeschön. Das war echt unangenehm hier. Ich stehe hier, alle gucken mich an, ja. Ohne Spaß, alle schauen mich gerade an. Und sind so, was macht er? Wieso macht er nicht weiter? Aber nein, ich halte die Blicke aus, bis jemand gesagt hat, bei Mose in der Wüste. David. ILD. Yeah. Natürlich, Leute, schau mal. Das letzte Mal waren sie in der Wüste mit Mose. Das war ein riesengroßer Teil der Identität der Juden. Ist ja klar. Eigentlich ist ihre ganze Identität darauf gebaut, wir waren Sklaven in Ägypten und Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt. Mose hat uns aus Ägypten rausgeführt. Dann sind sie zum Berg Sinai gekommen. Sie haben das Gesetz Gottes bekommen. Aber was ist dann passiert? Sie haben gesündigt. Und warum sind sie so lange in der Wüste geblieben? Warum mussten sie 40 Jahre lang in der Wüste rumirren? Weil sie unter dem Gericht Gottes waren. Die Wüste, nicht nur in der Realität ein dürrer und durstiger Ort, sondern auch geistlich gesehen der Ort des Gerichtes Gottes. Sie mussten 40 Jahre in der Wüste rumirren, weil sie untreue, ungehorsame Götzendiener waren. Das Volk, die Generation, die in der Wüste sterben musste, waren untreue, ungehorsame Götzendiener. Die Wüste war ein Ort des Gerichts. Und an diesem Punkt beginnt der Pharisäer, der ganz genau weiß, wann die 99 zum letzten Mal in der Wüste waren, etwas unruhig zu werden. Der sagt sich, wow, Moment mal. Was versucht dieser Rabbi hier über mich anzudeuten? Ja? Und dann sagt Jesus in Vers 7, ich sage euch, so wird die Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wow, die Pharisäer, die sich offensichtlich nicht mit dem verlorenen Schaf identifizieren, sind die 99 in der Wüste, dem Ort des Gerichts, für ein ungehorsames Volk. Und sie werden beschrieben als die Gerechten, die keine Buße nötig haben. Und offensichtlich ist dieser Satz hundertprozentig ironisch gemeint. Denn niemand ist so gerecht, dass er keine Buße braucht. Ja? An einer anderen Stelle beschreibt Jesus den Pharisäer, der im Tempel auf seine Brust haut und sagt, Gott sei Dank bin ich so gerecht und nicht so ein Sünder wie der neben mir. Sie werden beschrieben als diejenigen Menschen, die, obwohl sie in der Wüste sind, obwohl sie sich gerade jetzt direkt am Ort des Gerichts Gottes befinden, trotzdem so arrogant und blind sind, dass sie denken, sie wären so gerecht, dass sie keine Buße nötig hätten. Wir beginnen schon zu verstehen, warum die Pharisäer wütend geworden sind mit Jesus. Und was für ein wichtiger Punkt, einfach zu sehen, wie die Pharisäer im Kopf gerecht, haben keine Buße nötig. In Wirklichkeit, in der Wüste, unter dem Gericht Gottes, voller Sünde. Geschichte Nummer 2. Das verlorene Geldstück. Hier wird eine ähnliche Situation beschrieben wie vorher beim Schaf. Denn auch das Geldstück kann nicht von alleine umkehren. Ja? Die Frau verliert ein Geldstück und was macht sie? Sie durchsucht das ganze Haus. Sie stellt alles auf den Kopf um zu finden, was verloren ist. Und auch das ist für mich ein mächtiges Bild. Denn so ist auch unser Gott. Er lässt nichts unversucht. Er in seiner Suche nach dem, was verloren ist, da schmeißt er alles durcheinander. Und ihr müsst euch vorstellen, wie das ganze Haus, wie alles umgeschmissen wird. Jeder Teppich hochgerissen, die Sofas, wenn es damals welche gab, Kissen oder worauf die halt saßen, keine Ahnung, umgeschmissen. Alles in vollkommener Unordnung, nur um dieses Geldstück zu finden. Und so sucht und verfolgt auch der Geist Gottes alle Menschen. Jeden Einzelnen, der weg ist von ihm. Es ist ihm alles egal, er geht hinterher mit aller Kraft und schmeißt alles durcheinander. Dieses Bild hat mich auch ein bisschen an die Tempelreinigung erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Jesus kommt in den Tempel und er sieht, wie dort verschiedene Menschen verschiedenen Geschäften nachgehen und es im Endeffekt dem normalen Volk schwierig machen, in den Tempel zu gehen, um anzubeten. Ja? Die Leute, die damals in den Tempel kamen von weit weg, die konnten ihre Opfertiere nicht selber mitbringen. Deswegen konnten sie dann im Tempel Opfertiere kaufen oder wenn sie aus einem anderen Land kamen, das Geld erstmal wechseln, um dann Opfertiere zu kaufen. Aber die Leute, die da gearbeitet haben, haben Wucherpreise verlangt und haben es dann armen Leuten eben schwer gemacht, im Tempel anzubeten. Und Jesus hat es gesehen, Jesus hat den Tempel zerstört, die Tische umgeschmissen, mit einer Peitsche die Händler rausgejagt. Ja? Also wirklich ein mächtiges Bild von Ordnung, die wiederhergestellt wird. Aber auch einfach diese Leidenschaft Gottes, das Verlorene zu finden, die Leidenschaft Gottes, den Weg frei zu machen. Die Menschen und die Dinge und die Institutionen und die Sachen, die versuchen, den Weg zu Gott schwer zu machen, das aus dem Weg zu räumen. Könnt ihr euch vorstellen? Ein bisschen? Und ich denke, das ist meine Meinung, das war das Problem. Oder das erste der Probleme. Problem Nummer eins, Jesus ging zu ihnen. Ja? Er verbrachte Zeit mit dem Sünder. Jesus ging zu ihnen. Sie mussten nicht erst Buße tun, um zu ihm zu kommen. Das haben wir in Vers 1 gelesen. Ja? Er war bei ihnen. Er ließ Zöllner und Sünder zu sich kommen. Sie durften zu ihm kommen, so wie sie waren. Ja? Sie blieben nicht so, wie sie waren. Jesus hat ihre Sünde nicht akzeptiert, nicht toleriert, nicht gut geheißen. Aber sie durften kommen, wie sie sind. Sie mussten sich nicht zuerst reinigen. Sie mussten nicht zuerst büßen. Sie mussten nicht zuerst in eigener Anstrengung versuchen, heilig zu sein. So ist unser Gott. Es gibt keine Voraussetzungen. Komm zu Jesus, so wie du bist. Lass dir niemals von Menschen sagen, was du zuerst tun musst, um zu Jesus kommen zu können. Komm zu Jesus, wie du bist. Jesus hat mit allen Menschen Zeit verbracht und niemand musste irgendetwas machen. Komm zu Jesus, so wie du bist. Und jetzt kommt der Punkt, an dem wir uns die Frage stellen und diese Lektion auf uns anwenden. Sind wir wie Jesus? Dürfen die Menschen auch zu uns so kommen, wie sie sind? Akzeptieren wir und lieben wir die Menschen, auch wenn sie uns nicht passen, auch wenn sie nicht unseren Standard von Heiligkeit erreichen? Oder sind wir so wie die Pharisäer und sagen wir uns, erst wenn die Person ihren Fehler erkennt, dann, erst wenn die Person sich demütigt, dann, erst wenn die Person ihren ersten Schritt macht, dann. Aber das ist nicht so, wie Jesus war. Die Menschen durften zu Jesus kommen, wie sie sind. Sie durften nicht bleiben, wie sie sind, aber sie durften kommen, wie sie sind. Komm zu Jesus, so wie du bist. Okay, wir gehen weiter im Text. Geschichte Nummer 3. Der verlorene Sohn. Die Geschichte ist so gut bekannt, dass ich sie nur kurz zusammenfassen will. Wir sehen hier eine andere Situation wie in den ersten beiden Geschichten. Das Schaf und die Münze konnten nichts tun. Beim Sohn sieht es etwas anders aus. Der Jüngere von zwei Söhnen will sein Erbe vom Vater frühzeitig und er bekommt es. Dann geht er in ein fernes Land, weit, weit weg, unter die Heiden, ja, verspielt sein ganzes Geld, schläft mit Prostituierten, verliert alles, was er hat. Dann muss er sogar Schweine hüten. Also er muss für einen Heiden arbeiten, dort muss er Schweine hüten, um zu überleben, und er wünscht sich sogar, den Schweinefraß zu essen. Wir schauen wieder oder versuchen durch eine jüdische Brille zu schauen, die Pharisäerbrille, die das Gesetz des Mose respektiert und ehrt. Schlimmer könnte, also es ist unmöglich für eine Person, noch schlimmer zu sein wie der verlorene Sohn. Das moralische Gesetz in der Tora, der moralische Teil, ist vollkommen in die Luft gesprengt worden. Ja? Respektlosigkeit dem Vater und Gott gegenüber. Er ist verschwenderisch, sexuell unrein. Ja? Dann das kultische Reinheitsgesetz, vollkommen demoliert. Er arbeitet für einen Heiden. Er arbeitet für einen Nichtjuden. Und was macht er? Er hütet die Schweine, Schweine natürlich unreine Tiere, und er will sogar das essen, was die Schweine essen. Also mit anderen Worten, ja, dieser Mann ist am Tiefpunkt angekommen. Es geht nicht tiefer. Ich würde jetzt den Boden anfassen, aber es gibt hier noch ein Untergeschoss. Stell dir vor, wir wären im Untergeschoss. Es geht nicht tiefer. Was passiert? Dieser jüdische Mann tut tatsächlich von alleine Buße. Er erkennt und er tut Buße. Und das ist gleich mal ein wichtiger Unterschied in dieser Geschichte. Denn bis jetzt hat Jesus von Menschen gesprochen, die alleine keine Buße tun können und die trotzdem von Gott verfolgt werden. Ja? Sie müssen nicht irgendwas machen, sondern sie dürfen zu Jesus kommen, wie sie sind. Er folgt ihnen sogar, er verfolgt sie sogar. Aber jetzt sehen wir jemanden, der tatsächlich Buße tun kann. Und es gibt genauso auch viele Menschen, die erkennen, dass ihr Leben vielleicht, dass sie Probleme haben. Die erkennen, dass sie Sünde haben in ihrem Leben. Die erkennen, dass ihr Leben nicht gut geht. Und sie suchen nach Jesus. Sie suchen nach einem Sinn. Sie suchen nach irgendetwas, das in ihrem Leben, das ihrem Leben Sinn geben kann. Und solche Menschen repräsentiert hier vielleicht der verlorene Sohn. Also, jedenfalls, er geht zurück zum Vater. Und er wird von seinem Vater zu 100% und bedingungslos zurückgenommen. Wir lesen mal Kapitel 15, Vers 22. Kam er gerade zurück. Der Vater ist ihm entgegengerannt, hat ihn umarmt. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war tot und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was für ein wunderschönes Happy End, oder? Aber was machen denn unsere Pharisäer, diejenigen, die in der Wüste zurückgeblieben sind, die 99 in der Wüste? Wir lesen einfach mal weiter, Vers 25. Sein älterer Sohn aber, offensichtlich die Pharisäer, kein Pharisäer würde sich mit dem verlorenen Sohn identifizieren, klar. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen seiner Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Und er sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Okay. Was macht der älteste Sohn hier? Oder besser gefragt, fangen wir mal an. Wo war der älteste Sohn? Vorher haben wir reingeschaut, wo die 99 Schafe sind. Jetzt schauen wir, wo der älteste Sohn war. Wo war er? Bei der Arbeit. Auf dem Feld. Bei der Arbeit. Da, wo er immer ist. Er arbeitet für seinen Vater. Und wisst ihr was? Das ist an sich überhaupt nicht verwerflich. Im Gegenteil. Es ist sogar super, für Gott zu arbeiten. Bis zu diesem Punkt ist alles wunderbar. Aber jetzt, wie reagiert der ältere Sohn auf diese Neuigkeiten? Vers 28. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Moment mal, wie bitte? Er wurde zornig? Warum wurde er zornig? Ich meine, immerhin ist sein Bruder zurück. Er sollte sich doch genauso freuen wie der Vater. Warum ist er wütend? Wir lesen weiter. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Moment, bevor wir uns den Sohn weiter anschauen, wem fällt hier was auf? Zum Vater. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Was macht der Vater? Der Vater geht zu beiden Söhnen hinaus. Vorher ist er dem verlorenen Sohn entgegengerannt. Genauso kommt er auch seinem anderen Sohn entgegen, der draußen ist und zornig. Er geht beiden Kindern entgegen und das ist eine unglaubliche Wahrheit. Liebe Geschwister, Jesus hat auch die Pharisäer lieb. Er wollte auch, dass die Pharisäer umkehren. Der Vater kommt dem Sünder entgegen und der Vater kommt dem verbitterten Pharisäer entgegen. Er will, dass beide Buße tun und zusammen in seinem Haus als seine Kinder leben. Unser Vater ist unglaublich, unglaublich gnädig, unglaublich liebevoll, unglaublich gut. Aber leider hat der ältere Sohn überhaupt nicht verstanden. Wir lesen weiter, Vers 29. Er aber, der ältere Sohn, er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und du hast mir niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Die Identität des Sohnes, die wir hier aus dieser verbitterten, neidischen Antwort heraus richtig raus uns anschreit, seine Identität war Leistung, war Arbeit, war es Gebote zu halten. Und er dachte, dadurch, dass ich fleißig für meinen Vater arbeite und niemals ein Gebot von ihm übertrete, schuldet mir mein Vater was. Dadurch steht mir etwas zu. Aber das ist falsch. Gott gibt alles aus Gnade und wir können uns nichts verdienen. Gott gibt alles aus Gnade und wir können uns nichts verdienen. Wenn wir ihm dienen, wenn wir zu ihm gehören und seine Gebote halten, dann nur aus einem einzigen Grund, und zwar aus Liebe zu ihm. Nicht, um uns irgendetwas zu verdienen. Die Pharisäer dachten, wir dienen Gott, wir lehren die Tora, wir halten das Gesetz, wir fasten, wir beten, wir weisen die Sünder zurecht. Deshalb muss der Vater uns segnen. Deshalb muss der Messias zu uns kommen. Vers 30. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Stattdessen fühlen sie sich vollkommen vernachlässigt. Weil Gott nicht auf ihre Anstrengung reagiert, sind sie neidisch. Sie fühlen sich nicht gesehen. Ihre Identität und ihr Wert kommen aus ihrer Arbeit und aus ihrer Treue zur Tora. Sie werden neidisch und hasserfüllt, wenn Gott Menschen segnet, die es aus ihrer Sicht nicht verdient haben. Die Pharisäer werden neidisch und hasserfüllt, wenn Gott Menschen segnet, die es aus ihrer Sicht nicht verdient haben. Vers 31. Er aber sprach zu ihm, der Vater antwortet: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Der Vater antwortet und er sagt: Was willst du dir verdienen? Du bist mein Sohn, wovon redest du da? Arbeit, Regeln. Was sagt, hä? Du bist doch mein Sohn, mein Kind. Alles, was mein ist, gehört dir. Wisst ihr, der zweite, der ältere Sohn, der erste Sohn, hat alles vollkommen falsch verstanden. Sein ganzes Leben basiert auf einem vollkommenen Missverständnis. Und diesen Unterschied müssen wir unbedingt verstehen. Der Vater sagt, du bist mein Kind. Ich liebe dich. Du bist kein Angestellter. Warum? Was soll dieser Fokus auf Arbeit und auf Gesetze? Natürlich hilfst du mir auf dem Feld. Natürlich gehorchst du deinem Vater. Das ist doch vollkommen selbstverständlich. Das ist das Normalste auf der Welt. Es geht überhaupt nicht darum. Es sind normale Nebenprodukte unserer Vater-Sohn-Beziehung. Konzentrier dich auf mich. Helfen und Regeln befolgen, das machen alle hier. Das macht dich nicht zu etwas Besonderem. Du bist mein Sohn. Das macht dich zu etwas Besonderem. Du bist meine Tochter. Das macht dich zu etwas Besonderem. Helfen und Regeln befolgen, das machen alle. Das macht dich nicht besonders. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Deswegen bist du etwas Besonderes. Das zweite Problem, was die Pharisäer nicht verstanden haben. Der Sohn war gesetzlich. Die Pharisäer waren gesetzlich und sie hatten keine Beziehung. Darüber haben wir Mittwoch schon ein bisschen gesprochen. Gesetzlichkeit ist eine falsche Betonung, einen falschen Stellenwert auf das Gesetz zu legen. Die Gesetzlichkeit hält die Gesetze und fokussiert sich auf die Gesetze. Die Beziehung zum Vater auf der anderen Seite hält genauso die Gesetze, aber fokussiert sich auf den Vater. Die Beziehung sagt, natürlich helfe ich dir. Natürlich arbeite ich in deinem Reich. Natürlich folge ich deinen Regeln. Natürlich halte ich deine Gesetze, weil ich dich liebe, weil du mein Vater bist. Der Vater sagt, natürlich hilfst du mir und hältst die Regeln. Jeder macht das. Das macht dich nicht besonders, sondern was dich besonders macht, ist, dass du mein Sohn, ist, dass du meine Tochter bist. Du kannst dir nichts verdienen. Die Gesetze und die Regeln einzuhalten und für Gott zu leben, ist ganz normal für Kinder Gottes. Für einen Christen, der Jesus liebt, ist es ganz normal. Unser Lebensinhalt ist es, Jesus besser kennenzulernen, zu verstehen, was ihm Freude macht, zu erkennen, was ihn traurig macht, zu verstehen, was uns sündig macht und das nicht zu tun. Ja? Darum geht es in unserem Leben, aber das machen wir automatisch, weil wir Jesus so sehr lieben. Und dieser Unterschied ist ganz arg wichtig. Wir können uns bei Jesus nichts verdienen. Lass uns zusammen aufstehen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Liebe Geschwister, das erste Problem war, dass Jesus Zeit mit den Sündern verbracht hat. Und heute Abend will ich dir sagen, komm zu Jesus, so wie du bist. Komm zu Jesus, so wie du bist. Du musst nichts tun. Du musst dich nicht verändern. Komm zu Jesus, so wie du bist. Aber wenn du kommst, dann musst du bereit sein, ihm dein Leben zu geben. Dann musst du bereit sein, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich folge dir. Jesus macht keine halben Sachen. Es ist nicht ein bisschen rechts und ein bisschen links. Entweder wir kommen zu Jesus ohne Voraussetzung, so wie wir sind, und lassen zu, dass er uns in sein Reich führt, in sein Leben führt, dass er unser Leben so verändert, wie er es will, oder wir müssen gar nicht zu Jesus kommen. Aber ich will dich heute Abend ermutigen, komm zu Jesus. Komm zu ihm, so wie du bist. Das zweite Problem war, die Pharisäer haben nicht verstanden, worum es geht in der Beziehung zu Gott. Sie haben nicht verstanden, dass es nicht darum geht, Gesetze einzuhalten. Und wenn du hier bist heute Abend und du bist vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen, du kennst dich aus mit allem und du weißt, was man machen soll und was man nicht machen soll, und vielleicht kommst du einfach nur in die Gemeinde und du befolgst Regeln, aber du hast keine lebendige Beziehung zu Jesus, dann will ich dir heute sagen, Regeln befolgen ist nichts. Es geht nur alleine um eine lebendige Beziehung zu Jesus. Es geht darum, Jesus kennenzulernen und dein Leben so zu führen, dass du ihm Freude bereitest, dass du in einer Beziehung mit ihm leben kannst. Und wenn die Priorität Jesus ist und dein Herz sagt, Jesus, ich will dir gefallen und ich will deinen Willen tun, dann wirst du automatisch, so wie zu atmen, immer weiter und weiter versuchen, dein Leben heilig und rein zu führen in der Kraft des Heiligen Geistes und der Hilfe Jesu. Aber alleine nur irgendwelche Regeln zu befolgen, geht vollkommen an dem Ziel vorbei. Deswegen komm zu Jesus, so wie du bist. Und Frage 2, überdenk dein Leben. Folge ich Jesus oder folge ich Gesetzen? Folge ich Jesus und freue mich, wenn andere Menschen gesegnet werden, freue ich mich, wenn andere Menschen große Dinge auch erleben, wenn ihnen die Sünden vergeben werden, oder bin ich neidisch auf andere? So wie die Pharisäer, die sagen, ich habe doch alles für dich getan und nie hast du mir irgendwas gegeben. Der Vater sagt zu dir heute, du musst dir nichts verdienen, du kannst dir nichts verdienen. Komm einfach zu mir, verbring Zeit mit mir. Ich liebe dich, wir werden zusammen leben.